Samstagsuni im Sommersemester 2014. Freiburg 2025. In welcher Stadt wollen wir leben? Achter und letzter Vortrag, Alexa Nürnberger. Wohnen in der Stadt. Aktuelle Beispiele aus Frankreich und der Schweiz.
Vielen Dank für die Einladung zur Vortragsreihe. Ich darf sie heute abrunden. Ich möchte eins vorwegnehmen. Ich werde nicht über Freiburg sprechen. Ich kann keine konkreten Lösungen für Freiburg bieten. Stattdessen werde ich versuchen, eine Reihe von Ideen zusammenzutragen anhand einer Reihe von Beispielen aus unseren Nachbarländern, aus Frankreich und aus der Schweiz, wo ich selbst eben lebe und auch praktiziere. Und anhand dieser Ideen oder Lösungsansätze werde ich dann versuchen, oder ich werde Ideen und Lösungsansätze zeigen, die einfach auch auf Fragen dann Antworten geben, die auch hier sicherlich aktuell sind. Die eine Frage ist einfach, was macht heute städtisches Wohnen attraktiv? Was muss städtisches Wohnen einfach anbieten, um attraktiv zu sein? Die andere Frage ist, welche Bedeutung hat der Wohnungsbau überhaupt für die Stadt heute und was kann der Wohnungsbau beitragen, um eben eine Stadt attraktiv zu machen oder auch nachhaltig zu machen? Ich habe mich natürlich nach der Einladung gefragt, kann man überhaupt Ideen nach Freiburg tragen? Das muss man einfach kurz bedenken. Als Städteplanerin nach Vauban, also wirklich dem Aushängeschild des modernen und ökologischen Städtebaus, ich musste den Sprung wagen. Also ich sage einfach, man kann das, ich wage den Sprung. Und ein erster Gedanke dazu ist vielleicht, vielleicht sind es in der Zukunft eben nicht mehr diese großen zusammenhängenden Gebiete, um die es gehen wird, weil die Flächen natürlich auch irgendwann mal ausgehen, sondern vielleicht geht es eher um einzelne kleinere Projekte und dafür möchte ich eben auch einige Beispiele zeigen. Zunächst einmal zu der Frage, welche Bedeutung hat der Wohnungsbau überhaupt für die Stadt? Ich habe dazu ein paar Gedanken formuliert. Wohnbauten sind das Fleisch unserer Städte. Sie machen einfach die große Masse an Bauten in der Stadt aus und prägen dadurch natürlich entscheidend das Bild der Stadt. Man muss einfach an die Bandbreite der unterschiedlichen Stadtbilder dabei denken, wie eben die Gründerzeitviertel, wie hier in Freiburg die Viere, als eher homogenes, schönes Stadtquartier natürlich wahrgenommen, aber auch die zahllosen Reihenhaussiedlungen, die es am Rande der Städte gibt, auch eher homogen, vielleicht weniger attraktiv, oder eben Vauban als eher heterogen oder divers wahrgenommen. Und da sieht man, dass es bei der Frage des Stadtbildes immer wieder darum geht, wie divers oder wie homogen kann und soll so ein Stadtquartier sein, wie divers oder homogen soll das Bild der Stadt sein. Ein weiterer Punkt ist, die Form und Organisation des Wohnens prägt unser Zusammenleben mit all seinen sozialen und gesellschaftlichen Konsequenzen. Und das wird natürlich besonders deutlich an Stadterweiterungsgebieten, beispielsweise der 60er und 70er Jahre, wie hier in Freiburg Landwasser zum Beispiel, wo einfach sehr monotone, sich wiederholende Typologien verwendet wurden, wo man auch Wohnungsgrundrisse geschaffen hat, die für heutige Verhältnisse einfach zu klein sind. Und das sind Gebiete, die oftmals dann auch zu sozialen Brennpunkten werden, muss man sagen. Und es sind Gebiete, wo man heute auch anfängt, sie zum Teil zurückzubauen. So passiert das zum Beispiel in Berlin-Marzahn oder auch in verschiedenen Großsiedlungen in Frankreich. Das heißt, diese Gebiete machen einfach sehr deutlich, wie die Gestaltung des Wohnraums und des Wohnumfeldes zu sozialen Phänomenen beitragen kann. Ein weiterer Punkt zur Bedeutung des Wohnungsbaus für die Stadt ist natürlich, sind die ökologischen Konsequenzen. Die Form und Organisation des Wohnens hat diese ökologischen Konsequenzen einerseits resultierend direkt aus der Wahl der Baumaterialien, aus der Energieversorgung natürlich, aber eben auch aus Punkten wie dem individuellen Flächenbedarf jedes Einzelnen von uns. Und da möchte ich kurz dran erinnern, der ist natürlich in den letzten 50 Jahren um etwas mehr als das Doppelte gestiegen in Deutschland. Man begann in den 60er Jahren bei ca. 19 Quadratmeter pro Person und ist heute bei, da gehen die Zahlen etwas auseinander, bei ca. 45 Quadratmetern angelangt. In Zürich, bei uns in der Schweiz, sind es fast 50 Quadratmeter. Und ein letzter Punkt zur Ökologie ist natürlich auch die Frage der Wahl der Lage des Wohnortes an sich und die damit verbundenen notwendigen Wege die alltäglichen Wege, die man dann zurücklegt, meistens natürlich mit dem Auto. Und der Individualverkehr macht einfach immer noch 12% des Ausstoßes von Treibhausgasen in Europa aus. Jetzt mal unabhängig von der Ebene der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Wohnungsbaus, gibt es natürlich die individuelle Ebene, und es ist notwendig und auch legitim, dass sich jeder erstmal fragt, wie möchte ich eigentlich leben? Ist es immer noch das eigene Häuschen mit Garten, was den Traum wirklich ausmacht? Zumindest für einen bestimmten Lebensabschnitt mit Familie beispielsweise. Der ist natürlich für mehr Menschen mittlerweile zugänglich auch. Es gibt Förderprogramme, es ist einfach einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich. Attraktiv sind natürlich der eigene Garten, es ist die Selbstbestimmung über dieses kleine Stück Land, vielleicht über das Haus. Und es ist eben ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, ist die Selbstbestimmung und auch dieser individuelle Ausdruck, den man damit formen kann, der in der heutigen Gesellschaft sicherlich auch eine Rolle spielt. Oft ist es aber auch nur der Kostenfaktor, der die Menschen irgendwie hinaustreibt an den Rand der Städte in Einfamilienhäuser, sagen wir mit Kompromisslösungen dann wie diesen oder auch diesen, kann man sagen, das Eigenheim von der Stange. Und das prägt das Bild ganzer Stadtregionen. In der Schweiz nennen wir das so schön die Agglomeration. Entschuldigung. Das heißt, es ist eigentlich weder Stadt noch Land. Es ist monofunktional, es sind oft Schlafstädte mit dann wieder sehr weiten Wegen zurück ins Zentrum, wo dann eigentlich doch wieder die Arbeit ist. Sieht man nun auf das typisch städtische Wohnen. Das Wohnen im Block scheint die Idee von der sanierten Gründerzeitwohnung natürlich sehr attraktiv. Die Realität ist da oftmals auch eine andere, einfach weil heute neue Projekte oftmals auf sehr großen Investitionseinheiten basieren. Es wurde auch als Klumpen schon bezeichnet von den jungen Stadtforscherinnen Lisa Euler und Tanja Reimer kürzlich so benannt. Sie ziehen einfach oftmals auf eine sehr homogene Bewohnerstruktur ab. Die jegliche Vielfalt, die natürlich in diesem historischen Block vorhanden war, scheint irgendwie verloren gegangen. Und auch der Bezug zur Stadt scheint irgendwie verloren gegangen. Ich erlaube mir an dieser Stelle kurz den Hinweis auf die Publikation, weil sie wirklich sehr interessant ist und für die, die sich mit dem Phänomen auseinandersetzen wollen. Es ist erschienen im GTA-Verlag erst letzten Monat. Nun, wie möchte ich leben? Unser Verhältnis zum Wohnturm ist wahrscheinlich auch eher ambivalent, weil wir eben diese Bilder der Stadterweiterungsgebiete wie Landwasser im Kopf haben, eben mit den monotonen Wiederholungen. Und den eigentlichen Vorteil oder die eigentliche Qualität vergisst man dabei oft, nämlich das Wohnen mit Ausblick, was ja sicherlich etwas zu bieten hat. Was ich jetzt eigentlich zeigen möchte, ist, dass die eine oder andere Form nicht per se gut oder schlecht ist. Mein Vortrag ist sicher ein kleines Plädoyer für das Wohnen in der Stadt, aber mir geht es nicht darum, die Geschosswohnung gegen das Einfamilienhaus auszuspielen. Das macht sicher keinen Sinn. Aber was ich zeigen möchte, ist, dass es letztlich immer eine Frage der Qualität ist, die Qualität des Gebäudes selbst. Der Wohnung selbst und aber auch wie diese oder das Gebäude mit dem Kontext in der Stadt reagiert. Nicht jede Form kann natürlich alles leisten, aber mir geht es auch darum zu verstehen, welche Qualitäten einfach unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind und das eben vielleicht etwas abseits von den Bildern und Vorstellungen, die wir so im Kopf haben und wofür ich eben einige Beispiele zeigen möchte. Würden wir hier im Saal vielleicht die Antwort auf die Frage, wie möchte ich Leben zusammentragen, käme vielleicht das raus? Vielleicht, ja. Und das ist eigentlich gar nicht so weit entfernt von dem, was die gewachsene Stadt bietet. Ich bin hier einfach nur kurz über Basel geflogen, wie man das schön digital machen kann. Habe willkürliche Luftbilder gewählt und da sieht man einfach diese Vielfalt, diese Mischung, die es an sich gibt, ohne speziell suchen zu müssen. Das heißt, in der gewachsenen Stadt geht es eher darum, diese Vielfalt, die es schon angelegt ist, zu stärken, genau hinzusehen, was ist an bestimmter Stelle nötig, ja, was fehlt und diese ergänzenden Elemente so akupunkturartig im Prinzip einzufügen. Zu solchen Einzelprojekten möchte ich jetzt im ersten Teil Beispiele zeigen. Im zweiten Teil geht es dann um etwas ganz anderes. Es ist ein eben neues Stadtquartier, was entstehen soll. Und da ist natürlich auch die Herausforderung eine andere, weil diese Vielfalt da ad hoc und spontan erzeugt werden muss. Und das ist natürlich in der gewachsenen Stadt leichter. Zum ersten Teil, die gebauten Beispiele. Ich habe die Beispiele zunächst ausgewählt, weil sie einfach attraktiven Wohnraum demonstrieren und darstellen. Städtischen Wohnraum, der natürlich sich einerseits die Stadt zu nutzen macht, das heißt, es geht um die Vielfalt der Angebote, es geht um die kurzen Wege, die spontanen Begegnungen, die wir alle schätzen in der Stadt. Aber zum anderen schaffen diese Projekte eben auch wirkliche Rückzugsorte, zum Beispiel durch sehr gut nutzbare private Außenräume, ein Punkt, der sehr wichtig ist bei neuen Wohnprojekten, oder aber auch die bewusste Gestaltung der Erschließungen. Bei der Erschließung, wenn man denkt, dem Weg in die Wohnung, geht es auch darum, Begegnungen zu ermöglichen, aber vielleicht nicht unbedingt zu erzwingen. Und zum anderen sind es dann die räumlichen Qualitäten, die bei den Projekten ins Auge fallen werden. Räumliche Qualitäten wie einfach besondere Raumhöhen, Raumfolgen, vielleicht auch die Flexibilität von Räumen. Und das zielt natürlich auf einen anderen Aspekt an, den ich im Zusammenhang mit dem Einfamilienhaus erwähnt habe. Da geht es um den Anspruch auf Individualität, der für in der heutigen Gesellschaft einfach sehr wichtig ist und der Ausdruck von Individualität auch über den Wohnraum. Zum anderen, das war jetzt eher die individuelle Ebene, die Ebene der Bewohner, zum anderen habe ich die Projekte ausgewählt, weil sie der Stadt gleichzeitig auch etwas zurückgeben. Sie geben mir etwas zurück, zum einen durch ihre sorgfältige Gestaltung, durch die Fassaden, sie sind einfach schön, ich empfinde sie als schön, aber irgendwie ordnen sie sich auch selbstverständlich in die Stadt ein. Sie geben der Stadt etwas zurück, weil sie alle einen Beitrag zur typologischen Vielfalt in der Stadt leisten, das heißt, sie bieten einfach unterschiedliche Wohnungsgrößen und Wohnungsformen an für unterschiedliche Menschen, einfach im Sinne der Vielfalt der Lebensentwürfe, die es heute einfach gibt. Bei manchen Projekten dann auch speziell in Bezug auf ältere Menschen oder sozial benachteiligte Menschen. Und letztlich geben die Projekte der Stadt etwas zurück durch ihre Effizienz. Manche sind besonders effizient in Bezug auf Energie- und Mobilitätskonzepte. Und alle sind effizient im Sinne der Nachverdichtung der Stadt. Und das ist ein Thema, wie ich vor 4 Wochen von Herrn Jerusalem verstanden habe, der hier Vortrag, was auch in Freiburg eine bestimmte Bedeutung hat, einfach weil man ausgeht davon, dass Freiburg wächst und die Flächen letztlich aber einfach auch begrenzt sind. Nun beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Das ist eigentlich ein typologisches Experiment. Das ist der Umbau eines Supermarkts in Einfamilienhäuser. Wir befinden uns in Winterthur. Das gehört zum Ballungszentrum Zürich. Es ist, unterliegt damit einem gewissen Entwicklungsdruck. Wir befinden uns in einem sehr typischen Reihenhausquartier der 60er Jahre, das, obwohl es eigentlich zentrumsnah ist, natürlich alles andere als städtisch wirkt. Es ist aber auch nicht Land, es ist irgendwas dazwischen. Dies war das Objekt der Begierde. Es war ein Supermarkt, der einfach mit der Zeit überflüssig wurde durch größere Angebote am Rande der Stadt. Und die Architekten EM2N aus Zürich wurden direkt beauftragt, das umzuwandeln in Einfamilienhäuser. Das Ergebnis ist das, wie ich finde, gelungen. Man hat das Hauptgeschoss erhalten, man hat ein zusätzliches Attikageschoss aufgesetzt. Das Hauptgeschoss hat natürlich zusätzliche Öffnungen bekommen und die umliegende Gartenzone wurde komplettiert. Aber worum es vor allem ging und worum es mir geht, ist zu zeigen, dass auch vor allem eine Besonderheit zu Nutzen gemacht wurde. Das ist einfach dieser Verkaufsraum, der hat eine Raumhöhe von 4 Metern und der wurde umgewandelt in die zukünftigen Wohnräume, in die Gemeinschaftsbereiche der Häuser, Wohn- und Essräume und Küchen. Man hat dann auf Zwischengeschossen auch Individualräume eingefügt, wie hier den Büroraum, den man sehen kann. Das heißt, man hat es geschafft, ein sehr komplexes Raumgefüge zu schaffen innerhalb dieser eigentlich ursprünglich recht banalen Struktur mit dann auch wieder Blickbeziehungen untereinander und ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen beispielsweise. Und um wirklich von einem Einfamilienhaus sprechen zu können, war die Voraussetzung natürlich zu sagen, man hat unabhängige Eingänge voneinander. Das heißt, alle 5 Häuser haben ihre Türe und ihren Vorplatz. Das sieht so aus, ist auch sehr großzügig angelegt. Und dann gibt es zusätzlich kleine Außensitzplätze, in diesen Bereichen als Freibereiche, die dann natürlich durch die neu erschlossene Dachterrasse ergänzt werden und den Blick dann über das Quartier letztlich ermöglichen. Das wesentliche Thema bei dem Projekt ist also einfach der Umgang mit dem Bestand, mit einem scheinbar banalen Bestand und das sich zunutze machen von dieser bestehenden Struktur und all seinen Besonderheiten, was dieses sehr sonst homogene Viertel, wie wir gesehen haben, wirklich bereichert und nebenbei auch noch nachverdichtet. Ich erlaube mir einen weiteren Hinweis auf eine Publikation, es wird der letzte sein, als Nebenbemerkung. Das Thema des Umbaus und Transformierens von bestehenden Baustrukturen war auch Thema der Architekturbiennale vor 2 Jahren im Deutschen Pavillon, kuratiert von Muck Petzet. Und es gibt eine Publikation, die ich ihm empfehlen kann, Reduce, Reuse, Recycle, leider nur auf Englisch, erschienen im Hatje Kanz Verlag. Und da geht es eben darum, um diese Möglichkeiten der Umnutzung, des Transformierens und gerade eben auch mit Beispielen, an Beispielen der 50er, 60er Jahre, die man vielleicht zunächst nicht als besonders wertvoll empfindet. Das zweite Projekt, kein Einfamilienhaus, sondern ein gestapeltes Einfamilienhaus, wenn man so möchte. Wir blicken nach Zürich, von Löhliger Strub Architekten 2013 fertiggestellt. Und das ist ein Projekt, das ist ein hohes Haus, was ein bestehendes, sehr gewachsenes Quartier in Kreis 4 in Zürich nachverdichtet. Und es ist insofern besonders, als dass es das mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit tut. Hier sieht man das hohe Haus in dem gewachsenen Quartier. Es überragt das fast um das Doppelte, hat 35 Meter circa. Und es schafft das auf eine Art, weil zunächst einfach mal die Lage das hergibt, das ist klar, es ist eine Lage am Platz. Hier sieht man, wie es den Platz, die Fassade zu diesem Platz bildet und mit seiner Breitseite sich dahin präsentiert. Das heißt, es gibt einfach diesen Maßstab, einen Moment zumindest in diesem Quartier, in diesem Gewachsenen, der dies hergibt. Und dann wiederum aber ändert es seine Proportion zum Quartier hin und es zeigt sich sehr schmal und feingliedrig und integriert sich dadurch natürlich auch in diese eher kleinen Häuschen des umliegenden Quartiers. Und es schafft es auch noch durch den Umgang mit der Höhe, indem man nach dem vierten Obergeschoss nochmal einen Absatz schafft, es staffelt sich nochmal ab und man nimmt dadurch Bezug einfach mit dieser Höhe zu den umliegenden Gebäuden des Quartiers. Das heißt, es integriert sich durch seine Gestalt in die Stadt. Es gibt aber der Stadt auch programmatisch etwas zurück, indem ein Café ins Erdgeschoss integriert ist, sich zum Platz hin orientiert und auf der Rückseite dann der Vorplatz zum Wohnen sich ansiedelt. Und dieser Vorplatz, der macht einfach aus einer Lücke, was sonst nur eine banale Lücke zwischen 2 Gebäuden auf dem Block wäre, einen besonderen Moment, den ich für sehr gelungen empfinde. Das Wohnen im Hohen Haus ist natürlich das Thema, wie erwähnt, der Ausblick. Alle Wohnungen haben Ausblick in 3 Himmelsrichtungen. Aber das Haus hat auch etwas Besonderes geschafft, was eben nicht typisch ist für Hochhäuser oder hohe Häuser. Das ist ein wirklich gut nutzbarer privater Außenraum. Man empfindet das, wie hier dargestellt, fast als Zimmer im Freien. Und es schafft das durch einen Trick. Es sind nämlich einfach die Küchen und die dazugehörigen Essbereiche, die zu den Balkonen hin orientiert sind und dann einfach eine komplett öffentliche Fassade haben, die sie zu dieser Art von Zimmer im Freien machen. Die privaten Außenräume werden dann noch ergänzt durch gemeinschaftlich genutzte Außenräume auf dem Dach. Das ist eigentlich eine Reminiszenz an die Moderne, an Projekt de Le Corbusier, wer das kennt, vielleicht in Marseille, die Unité, wobei man da eigentlich nur noch Architekturtouristen sieht und hier glaube ich irgendwie daran, dass man die Dusche mit dem Blick auf die Alpen nutzen wird. Was ich zeigen möchte mit dem Projekt ist einfach, dass die sorgfältige Gestaltung wirklich ins Auge fällt und zwar auf beiden Ebenen, die Gestaltung für die Bewohner, aber eben auch die Gestaltung für die Stadt oder für die Integration in die Stadt. Noch ein Turm in einem ganz anderen Kontext von Diener und Diener in Basel, 2012 fertiggestellt. Der Kontext ist ganz anders, weil es eigentlich ein Ort ist, der gar nicht zur Bebauung irgendwie, man glaubt gar nicht, dass man dort noch bauen konnte, sagen wir so. Es ist im Hintergrund der Bahnhof, es ist der Stadtring zu Füßen, hier ist das Projekt, auf einem Block, der eigentlich schon besetzt war. mit der historischen Markthallenkuppel, das ist ein historisches Wahrzeichen von Basel von 1929. Der Block schien irgendwie besetzt und trotzdem hat man es geschafft, hier diesen Turm zu integrieren. Man sieht, er verzahnt sich regelrecht mit der Kuppel. Das heißt, es ist wirklich ein extremes Beispiel für Nachverdichtung inmitten der Stadt. Der Grundriss resultiert auch aus den Randbedingungen, die einfach sehr begrenzt waren. Es wurde ein Fünfeck dadurch. Das heißt, das eine Thema ist diese extreme Nachverdichtung. Das andere Thema ist hier die Gestaltung der Fassade wiederum, die einfach sehr besonders ist, weil man es geschafft hat, dass sie jedes Mal anders erscheint, je nach Tageszeit, je nach Wetterlage. Und für die es interessiert, das hat man geschafft durch eine doppelte Haut aus Glasscheiben vor Metallpaneelen, die einfach dann gewisse Reflexionen immer haben. Aber was auch wichtig ist, die Kuppel bleibt letztlich Protagonist, wird immer mit der roten Farbe natürlich im Vordergrund stehen. Zu den Wohnungen, da trifft das Projekt eine klare Entscheidung. Es gibt keinen privaten Außenraum, keine Balkone und keine Loggien, einfach aufgrund der Lage natürlich mit den umliegenden Straßen. Stattdessen bietet es etwas anderes, nämlich den maximierten Ausblick sozusagen von den Wohnungen, hat man raumhohe Verglasungen mit dem Blick auf die Altstadt. Jetzt möchte ich an dieser Stelle kurz zusammenfassen in der Hinsicht, dass die bisher gezeigten Projekte alles Projekte waren, die auf dem freien Markt entwickelt wurden. Das heißt, vor allem natürlich die hohen Häuser sind einfach nur möglich, weil sie an Orten stehen, wo die Nachfrage extrem hoch ist. Ja. Und insofern sind natürlich auch solche, sag ich mal, teuren Projekte einfach dort überhaupt möglich, aber eben auch fast notwendig sozusagen. Das nächste Projekt ist ganz anderer Art. Es geht zurück auf eine genossenschaftliche Initiative in Zürich, das ist die Kalkbreite. Typologisch gesehen ist es ein Block, aber es ist eben kein Klumpen, wie vorhin kurz erwähnt, sondern es ist eher vielseitig und heterogen, wie ich zeigen werde. Wir befinden uns wiederum im Kreis 4 in Zürich. Die Genossenschaft hat sich übrigens speziell für dieses Projekt aus dem Kreis, aus dem Kreis 4, aus dem Quartier heraus organisiert und gegründet, um eben dieses Projekt zu realisieren und hat das Land dann von der Stadt Zürich im Baurecht übernommen. Es ist wieder ein sehr eher unwirtlicher Ort, mag man sagen, an der Schneise der Bahngleise gelegen. Aber die eigentliche Herausforderung war diese, es war ein Straßenbahndepot, was erhalten werden musste. Das heißt, es musste in diesen Block integriert werden. Ein Ort der Infrastruktur wird also zu einem wirklich städtischen Block. Und das ist vielleicht vergleichbar zu einem gewissen Grad mit der Entwicklung der Schlossberggarage hier, natürlich aus einer anderen Zeit. Der städtische Block präsentiert sich so und er gibt der umliegenden Stadt insofern etwas zurück, als dass 40% der Nutzungen zunächst mal gewerblich sind. Das heißt, es gibt Kinos, Läden, Restaurants, aber auch medizinische Dienstleistungen, die natürlich vor allem im Sockelbereich integriert sind, da einfach, wo das Straßenbahndepot auch liegt. Und ebenfalls für das gesamte Quartier ist der Innenhof gedacht. Er ist zugänglich für das gesamte Quartier und er präsentiert sich so. Überraschend anders, grün als eine Art Garten fast. Man muss sagen, es ist ein sehr frühes Bild, also das Projekt wird gerade erst fertig, also es wird sicherlich auch noch grüner. Und er ist durch die erhöhte Lage und auf diesem Depot eben und durch die Öffnung des Blocks dann auch, wie man sieht, hier nach Süden hin, vermittelt er einen ganz anderen Maßstab, eben eher einen wohnlichen Maßstab, überraschend anders als eben der Block von außen wahrgenommen wird. Dieser Hof wird dann noch ergänzt, durch Terrassen auf dem Dach, die dann den Blick letztlich auf die Berge freigeben. Das heißt, eine Besonderheit der Kalkbreite sind eben diese gemeinschaftlichen Freiräume. Und hier möchte ich aber auch eben erwähnen, dass es nicht der Zwang zur Gemeinschaft ist, der im Vordergrund steht, sondern alle Wohnungen haben dann auch private Freiräume noch, haben noch Balkone oder Loggien und auch die Erschließung der Wohnung erfolgt noch vom Straßenniveau, das heißt, man ist nicht gezwungen, über diesen gemeinschaftlichen Hof zum Beispiel zu erschließen. Jetzt hat sich das Projekt ein extrem hohes Ziel gesetzt, was die Durchmischung betrifft, die soziale Durchmischung. Insgesamt leben hier 230 Menschen in 88 Wohnungen mit ganz unterschiedlicher Größe und Form. Es gibt beispielsweise das Reihenhaus, in diesem Fall schon über den Innenhof erschlossen. Es gibt aber auch die normale, sagen wir mal, Geschosswohnung an verschiedensten Stellen. Und es gibt besondere Formen von Wohngemeinschaften, sogenannte Clusterwohnungen. Und die folgen einem Trend, der lässt sich jetzt bei neuen Projekten, bei größeren Projekten in der Regel oft beobachten. Das sind einfach Kleinstwohnungen, wenn man hier reinzoomt. Kleinstwohnungen bestehend aus einem Raum mit einer Kochzeile und dazugehörigen Bädern, die sich dann um Gemeinschaftsräume herum gruppieren. Das geht leider jetzt in der Farbe hier etwas unter. Hier sieht man eine Küche mit größerem Essbereich. Es gibt auch noch sogenannte Jokerzimmer hier und an der Stelle, die frei nutzbar sind. Und man geht davon aus, dass die Zielgruppe vor allem ältere Menschen sind, die eben nicht mehr ganz alleine leben möchten, aber trotzdem ihre Privatsphäre gewahrt haben möchten und durch aber gegenseitige Hilfe dadurch trotzdem etwas länger selbstbestimmt leben können. Inwiefern sich das durchsetzt, diese Typologie, wird sich zeigen. Ein zusätzlicher Aspekt, der in der Kalkbreite, der zu erwähnen gilt, sind die Räume, die es noch für alle gibt, die man zumieten kann, temporär als Arbeitsraum, als Gästezimmer, aber auch für einen bestimmten Anlass, einfach eine Küche mit großem Essbereich. Und durch diese Räume schafft man es, dass sich der individuelle Flächenbedarf in dem Projekt durchschnittlich gerechnet von diesen erwähnten 50 Quadratmeter pro Person in Zürich auf 33 Quadratmeter reduziert, das heißt um ca. 34%, was ich dann doch eine beachtliche Zahl finde. Das Projekt fährt also diese sehr klare Linie in Bezug auf die Flächen, aber auch in Bezug auf Kostenoptimierung zugunsten der dann verhältnismäßig niedrigen Mietpreise, muss man natürlich immer im Verhältnis zum Markt sehen. Bei den Kosten setzt das Projekt einfach auf einen Ausbaustandard, der einfach niedriger ist. Er setzt auf rohe Sichtbetondecken, aber auch die ein oder andere Baumarktfliese, kann man fast sagen. Und wirklich radikal ist dann die Antwort zur Mobilität. Es gibt keinen einzigen Parkplatz für Individualverkehr, für PKWs in dem Projekt. Stattdessen ist es sehr großzügig bei den Stellplätzen für die Fahrräder. Da gibt es einen pro Bewohner. Ich komme zum letzten Projekt innerhalb des ersten Teils, der Einzelprojekte. Und das ist eigentlich schon etwas älter, zugegebenermaßen, aber es passte für mich einfach zu gut in die Reihe und ich habe es einfach hineingenommen. Es ist wieder ein Block, in diesem Fall geht es aber um einen gewachsenen Stadtblock in Paris im 14. Arrondissement. Es ging um die Ergänzung dieses Blocks durch zwei Gebäude im Blockrand, wie man hier sehen kann. Und dann noch zusätzliche Gebäude im Blockinneren und das Ganze war ein Projekt des öffentlichen Wohnungsbaus, des geförderten Wohnungsbaus. Bei der Blockrandbebauung ging es natürlich zunächst erstmal darum, die Fassaden des 19. Jahrhunderts zu komplettieren, bestimmte Elemente aufzunehmen, also wie die horizontale Gliederung hier, aber dann eben auch die typischen französischen Balkone, das heißt die geschosshohen Verglasungen aufzunehmen, hier in Fensterbänder zu übersetzen mit diesen geschosshohen Fensterläden. Und es ist eben diese, sagen wir mal, diese besondere Fassade, die dann die Besonderheit für die Wohnungen ausmacht. Man muss sagen, der Standard ist wirklich im französischen sozialen Wohnungsbau sehr begrenzt. Das heißt, es wurde wirklich mit sehr begrenzten Mitteln gearbeitet. Ganz anders präsentiert sich dann das Innere des Blockes. Das war vor dem Eingriff. Und danach, das wird eine Art Gegenwelt, die einfach eine ganz andere Form von Wohnen ermöglicht. Alle Gebäude sind hier extrem niedrig, maximal 3 Geschosse. An dieser Stelle, einfach um allen Wohnungen so den Zugang zum Boden oder zu maximieren, dass alle Wohnungen den Zugang zum Boden und zum Park, zum Garten haben. Rückgrat bildet dieser Riegel mit Geschosswohnungen, dreigeschossig, mit dieser vorgelagerten Veranda, die, wie ich finde, einen sehr speziellen Charakter von privatem Außenraum anbietet. Und an der Rückseite sind dann angelagert kleine Häuschen, die die Bäder und die Küchen der Erdgeschosswohnungen aufnehmen. Und vorgelagert sind noch dann Außensitzplätze, die auch eben zu den individuell zu den Wohnungen gehören. Auf der anderen Seite des Riegels gibt es noch zwei Einfamilienhäuser. Sie haben 45 Quadratmeter auf zwei Geschossen jeweils. Das heißt, es sind extrem kleine Häuser, aber eben inmitten von Paris. Nochmal im Plan, der ganz gut diese Vielfalt, die typologische Vielfalt darstellt. Man sieht auch, dass man versucht hat, möglichst viel Fläche im Blockrand unterzubringen, um eben diese Kleinteiligkeit im Blockinneren zu ermöglichen überhaupt. Es ist also diese Vielfalt, die das Projekt ausmacht, diese unterschiedlichen Wohnformen und Wohnwelten, die es anbietet, die sorgfältige Gestaltung natürlich dann der einzelnen Typen und der dazugehörigen Außenräume. Und es bietet insofern jetzt eine gute Überleitung zum zweiten und letzten Teil, als dass es im Kleinen Ideen schon mal vorwegnimmt, die jetzt in Lyon-Confluence, was ich vorstellen werde, für ein ganzes Stadtviertel gelten sollten. Lyon-Confluence ist ein Masterplan, den wir im Büro nun seit 2009 gemeinsam mit Michel Devigny entwickeln. Ich betreue den auch seit 2009, wie erwähnt. Im Frühjahr nächsten Jahres werden die ersten Gebäude gebaut und es wird natürlich insgesamt circa 15 Jahre dauern, bis das Quartier komplettiert ist. Ich muss kurz den Kontext erläutern, damit man es einfach verstehen kann. Von Lyon-Confluence, für die, die Lyon gar nicht kennen, spricht man im Bereich des Zusammenflusses von Saône und Rhône. Südlich dieses Bahnhofs, Perrache, nördlich davon liegt die historische Altstadt, die ja auch zumindest dieser Teil hier UNESCO-Welterbe ist. Und südlich davon hat man, das hat man eigentlich immer als Rückseite der Stadt empfunden. Das war hier, wo man dann eher Industrie, Gewerbe angesiedelt hat. Der Großmarkt lag dort, aber auch eben historisch die Gefängnisse beispielsweise. Und es ist erst in den letzten 15 Jahren, dass man dort, dass das wirklich einen Wandel erfährt. Man hat begonnen, auf der Seite der Saône das Gebiet zu transformieren. Und nun geht es aber um diesen Bereich an der Rhône-Seite bis zur Spitze hin, der jetzt sozusagen das letzte Puzzlestück ist, um die Transformation der Confluence abzuschließen. Es soll Wohnraum geschaffen werden für 5.000 Menschen und weitere 5.000 Arbeitsplätze auf ca. 35 Hektar. Das lässt sich vergleichen mit der Fläche von Vauban, wobei, wenn ich recht informiert bin, leben in Vauban derzeit 5.500 Menschen, weitere 500 Arbeitsplätze, das heißt etwas mehr als die Hälfte der Menschen insgesamt gesehen. Wenn man es vergleicht mit dem Rieselfeld, das habe ich auch noch kurz getan, hat das Rieselfeld 9.000 Bewohner vorgesehen, 1.000 Arbeitsplätze, das heißt ähnliche Anzahl von Menschen letztlich, aber auf der doppelten Fläche. Das heißt, wir reden hier von einem Gebiet, was nochmal deutlich baulich dichter ist, aber es ist auch klar, weil es letztlich einfach sehr zentrumsnah ist. Man kann wirklich sagen, es ist eine Nachverdichtung des Zentrums von Lyon direkt, ja. Und vielleicht lässt es sich insofern eher noch vergleichen mit dem Gebiet des ehemaligen Güterbahnhofs hier, was sicherlich auch ein interessantes Thema wäre. Auch im hinsichtlich natürlich der Durchmischung, die das Gebiet vorsieht, wie ich noch erläutern werde. Die wohl wichtigste Entscheidung, die wir zu Beginn trafen, war, das Gebiet einfach nicht komplett zu überbauen, sondern die Spitze gesamt Lyon zugänglich zu lassen als Park, als Grünraum. Das heißt, wenn wir vom Quartier sprechen, sprechen wir eigentlich von diesem Bereich hier. Und die wesentlichen Kriterien, die für die Entwicklung dieses neuen Stadtquartiers gelten sollten, möchte ich jetzt kurz erläutern. Kein Tabula rasa, aber Integration von Bestehendem. Wie auch schon bei dem vorgestellten Projekt vorhin, ging es darum, dass man bestehende Bausubstanz nutzt und sie weiterverwendet. Das hat bei dem neuen Stadtviertel natürlich den Vorteil, dass man sagt, man hat eine gewisse Identität von Beginn an, die man übertragen kann. Ja. Es ist auch wichtig zu sagen, wie ich denke, dass es nicht darum geht, dass es historisch wertvolle Bausubstanz ist, im Sinne beispielsweise der Denkmalpflege. Es geht einfach darum, dass es Gebäude sind, die die Geschichte des Ortes transportieren, die dann auch von Beginn an zur Verfügung stehen. Im besten Fall können sie auch zwischengenutzt werden direkt, ne? Und im besten Fall stehen sie auch kostengünstig zur Verfügung. Das heißt, in unserem Beispiel haben wir 20% dieser bestehenden Hallen weiter nutzen können, erhalten können. Wir haben versucht, die möglichst verstreut über das Gebiet zu erhalten, sodass man einfach diese Identität in möglichst jeden Winkel trägt und auch eine in ihrer charakteristischen Länge hier im Zentrum. Die wird die zukünftige Schule des Quartiers aufnehmen. Ein zweiter Punkt, ein zweites Kriterium für das Stadtquartier. Man spricht immer von Dichte, es sollte dicht sein, aber gleichzeitig auch durchlässig. Dichte assoziiert man ja oft mit Urbanität, mit städtischem Leben. Was hieß das erstmal für die Gestalt? Der Straßenraum sollte klar definiert sein durch zum Teil wirklich sehr hohe Gebäude, 6 bis 7 Geschosse. Aber gleichzeitig soll er auch wieder Aufweitungen haben, wie an dieser Stelle kleine Plätze in Bezug zum Beispiel zu der bestehenden Industriehalle. Und es soll keine geschlossenen Fronten geben auf dem Block, sondern die Gebäude sollen immer wieder unterbrochen sein. Es gibt immer wieder Durchblicke und wenn möglich auch Durchwehungen über den Block hinweg. Das heißt, es gibt keine Korridorwirkung auf der Straße, sondern es gibt einfach immer wieder diese Zäsuren und diese Durchlässigkeit. Das Pendant dazu ist dann der Hof, vor allem grün und eben auch durchlässig und für die umliegenden Bewohner dann nutzbar, aber auch zunächst mal für alle zugänglich, zumindest während des Tages. Ein Viertel soll durchmischt sein, das ist auch ein schönes Schlagwort im Städtebau, immer die Durchmischung. Und wie ich auch erwähnt habe, ist es eben eine besondere Herausforderung bei einem komplett neuen Viertel eine Durchmischung herzustellen. Das heißt, es ging um die Frage, was kann man überhaupt dazu beitragen, welche Instrumente hat man, wie kann man das steuern. Nun, hier ist es erstmal die Mischung von unterschiedlichen Gebäudetypen, die eben dann auch ganz unterschiedliche Qualitäten von Wohnen beispielsweise anbieten können. Die Gebäude machen sich den Ort auf ganz unterschiedliche Art und Weise zunutze. So gibt es eben diese niedrigen Gebäude, wie die Bestandsgebäude schon erläutert, aber eben auch neue Gebäude, niedrige Gebäude, die eher den Bezug zum Boden, zum Garten suchen. Es gibt Gebäude mittlerer Höhe, die eher den Bezug zur bestehenden Stadt suchen. Und dann eben hohe Häuser, die vor allem vom Ausblick leben, in diesem Fall eben auf die umliegenden Flüsse. Und gleichzeitig schaffen diese hohen Häuser noch auch einen Aspekt, der wichtig ist, sie schaffen einfach mehr Freiraum am Boden, das heißt mehr öffentlichen Raum und gemeinschaftlichen Raum am Boden. Der andere Punkt der Durchmischung war das Programm selbst. Es soll ein extrem gemischtes Quartier sein. Das heißt, man mischt Arbeiten und Wohnen und Gewerbe im Quartier, aber nicht nur im Quartier, sondern bricht das hinunter bis auf die kleinste Einheit, erstmal den Block. Und wo es geht, das sind wir im Moment noch am Testen und Verhandeln, auch bis auf das Gebäude, die Mischung in den Gebäuden. Ich komme dann nochmal darauf zurück. Und schließlich geht es dann um die soziale Durchmischung, das heißt eben wiederum um das Angebot unterschiedlichster Wohnungsgrößen einfach, Wohnungsformen und eben das Angebot von bezahlbarem Wohnraum. Der Gesetzgeber macht in Frankreich einfach macht eine klare Vorgabe, bei einem solchen Gebiet müssen 30% sozialer Wohnungsbau sein, weitere 20% mit gedeckelten Mietpreisen. Das heißt, in Frankreich betreibt man eher eine Art Objektförderung, das heißt, man fördert das konkrete Gebäude, was dann von Bauträgern oder Genossenschaften realisiert wird. Ähnlich in Deutschland kann man eigentlich noch sagen. In der Schweiz, für die es interessiert, ist man dazu übergegangen, eher die Subjektförderung zu betreiben, das heißt, man fördert eher die einzelnen Familien. Man geht davon aus, dass das eine letztlich größere Durchmischung bringen wird. Ich glaube, nur bedingt daran, aber man wird, das muss werden einfach die kommenden Jahrzehnte zeigen. Für die Architekten ist dann mal die Herausforderung der Durchmischung die Frage, wie integriert man eben sozialen Wohnungsbau neben frei vermarkteten, ohne dass man es sieht auf dem Block. Das ist jetzt in der Erfahrung gut gelungen. Letztlich ist einfach der große Unterschied im Ausbaustandard, der liegt einfach dort. Aber was uns auch klar wurde, war, dass ein hohes Haus, in diesem Fall unmöglich als sozialer Wohnungsbau durchzusetzen ist in so einem Kontext. Dafür sind einfach erstmal die Baukosten zu hoch und auch die Preise, die man damit zielen kann, sind einfach zu attraktiv. Eine Durchmischung auf derart vielen Ebenen, möchte ich auch sagen, ist keine Selbstverständlichkeit. Das braucht einen extrem mutigen Bauherrn, in diesem Fall die öffentliche Entwicklungsgesellschaft SBL. Ein Bauherrn, der eben nicht rein profitorientiert ist, das ist auch mal so etwas. Und ein Bauherr, der wirklich auch dann den privaten Investoren, die letztlich dann hier blockweise oder wie auch immer das Land aufkaufen, denen wirklich Paroli bietet und da auch wirklich durchhält und diese Durchmischungen wirklich bis zuletzt durchsetzt. Jetzt bei all der Durchmischung galt dann von Architektenseite wiederum ein letztes Kriterium der Architektur. Es soll einfach auch ein ruhiges und selbstverständliches Quartier entstehen. Alle Gebäude sind weißlich oder weiß oder weißlich. Das war eine Vorgabe in Anknüpfung an die bestehende Stadt an der Rhone-Seite, die sich auch eher weißlich präsentiert. Uns ging es einfach darum, die Vielfalt der Architekturen oder sagen wir mal die Kreativität der Architekten, die ja dann diese insgesamt 100 Häuser bauen werden, in gewisse Bahnen zu lenken, eben nicht mit willkürlichen Formen und Farben arbeiten zu lassen, sondern räumliche Qualitäten sich entwickeln zu lassen und auch beispielsweise an den Details der Fassaden zu arbeiten, anstatt eben, wie gesagt, an einem bunten Farbkonzept. Es entsteht nun der erste Block hier am Rande des Quartiers mit 8 Gebäuden und 2 bestehenden Gebäuden auf dem Block. Entschuldigung, ein bestehendes, ein kleines, ein Blockrand hier, ein Fragment aus der historischen Stadt von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich zeige nur kurz, welche Art von Stadt hier vielleicht entsteht. Es planen 5 Architekten, wollte ich noch erwähnen, eben eine gewisse Vielfalt von Architekturen auf dem gleichen Block. Das war auch wichtig, bei all der Einheit, die wir dann wieder versucht haben zu erreichen. Die Stadt, die entsteht, das kann man ablesen, finde ich ganz schön an einem Bild. Es geht klar um diese Nachverdichtung, also es ist ein bestehendes Haus, eben Anfang 20. Jahrhundert. Man verdichtet nach mit schon deutlich anderen Maßstäben, aber man baut auch weiter im Sinne, dass man Baufluchten respektiert. Man respektiert gewisse Proportionen, die vorgegeben sind, und auch gewisse Kubaturen. Es geht um diese Vielfalt, die sich jetzt so äußert, zum Beispiel, wenn ein, vor allem im Inneren des Blocks jetzt hier zum Ausdruck kommt, wenn ein dreigeschossiges Terrassenhaus auf diesen 17-geschossigen Wohnturm trifft. Aber es gibt auch wieder diese Ruhe, um die es auch ging, nach außen hin zum Quartier, wo einfach sehr klare, sehr ruhige Kubaturen auch mit der gleichen Höhe beispielsweise den Rand des Quartiers bilden und auch sehr ruhige Fassaden in dem Sinn haben, als dass sie auch aufeinander Bezug nehmen und einfach diese Ruhe vermitteln. Jetzt, ich gehe nur ganz kurz auf 3 Gebäude ein, einfach um wieder auf diese Dimension des Wohnens in der Stadt zurückzukommen. Und es ist mir wichtig zu zeigen, dass jetzt die Gestaltung der Gebäude immer ganz konkret aus der Aufgabe heraus geschaffen wurde. Das heißt, die Umstände, sei es jetzt eben die ökonomischen oder die Situation des Ortes, die Lage, hat dann letztlich die Gestaltung bestimmt. Das kleinere Gebäude hier jetzt von Manuel Herz im Inneren des Hofes, ein dreigeschossiges Terrassenhaus mit einer Kinderkrippe im Erdgeschoss und Duplexwohnungen auf 2 Geschossen darüber. Ihm ging es darum, den Freiraum für die Wohnungen wirklich zu optimieren, das heißt zu maximieren, muss ich sagen. Das heißt, es gibt Terrassen zu beiden Seiten, Nord, Süd, oben, unten, also 4 Terrassen pro Wohnung. Aber Thema ist natürlich hier die Exponiertheit gegenüber diesen umliegenden Bauten im Blockrand. Und da gibt es jetzt dann ein System von Paramours aus Holz, die eine gewisse Privatheit wieder schaffen sollen. Und es ist eben so ein Mechanismus, so ein Element, was letztlich dann die Gestaltung der Fassade prägt. Das Hohe Haus, jetzt das Hohe Wohnhaus von Herzog Dömeron. Hier geht es, wie schon erwähnt, um den Ausblick natürlich. Und diese runden Eckbalkone sind direkt Ausdruck dieser Optimierung des Ausblicks, des Rundumblicks. Das ist ein bisschen im Projektstatus noch, also das ist alles. Und man optimiert aber nicht nur den Ausblick, sondern auch den Zugang der Wohnungen zur Sonne. Das heißt, auch eine Wohnung, die jetzt hier beispielsweise im Nordwesten liegt, bekommt durch diese Ausstülpung auch noch die letzten Sonnenstrahlen ab. Und diese Ausstülpung nimmt dann, wie man hier sehen kann, noch ein zusätzliches Element auf, eine Treppe, die, wie man hier sehen kann, nur für die unteren Geschosse vorgesehen ist, sodass man einen direkten Zugang zum Garten hier erhält, und das kompensiert sozusagen die Tatsache, dass man eben nicht oben im Turm ist und den Ausblick genießt, aber dafür bekommt man diesen direkteren Zugang. Auch wieder ein Element, was direkt die Gestalt des Gebäudes prägt, was aber aus einer Idee vom Wohnen sozusagen entsteht. Das letzte Beispiel von Tatjana Bilbao, ein sozialer Wohnungsbau mit sehr strengen Vorgaben zu Baukosten und auch Flächen. Und es ging natürlich trotzdem darum, etwas Besonderes zu schaffen. Sie hat dabei jetzt die räumliche Gestaltung gewählt. Es gibt in allen Wohnungen einen kleinen Versatz im Schnitt, das ist eine ganz kleine Maßnahme nur. Man sieht es hier nicht, das gehört hier auch noch angelegt. Diese Wohnungen erstrecken sich sozusagen über 1,5 Geschosse und die schaffen einen kleinen Moment, dass diese Schlafräume über diese Treppe mit den Gemeinschaftsräumen verbunden sind. Und das schafft einfach einen ganz kleinen Moment in einer Wohnung, der vielleicht eher dann an ein Einfamilienhaus erinnert und einfach eine gewisse Großzügigkeit zumindest suggeriert in den sonst sehr limitierten Flächen und Vorgaben. Oder noch ein kleiner Moment, eine doppelgeschossige Loggia. Ebenfalls einfach ein kleiner Moment des privaten Außenraums hier innerhalb dieser wirklich sehr hohen städtischen Dichte. Und der letzte Punkt gilt wieder dem Bild der Stadt, das es dann zu gestalten gilt. Ich habe erwähnt, die Materialität die Farbe war vorgegeben, alle Gebäude sollten weißlich sein, letztlich sind alle Gebäude auch mineralisch weißlich. Ein Punkt, den ich noch erwähnenswert finde zur Gestalt der Stadt, ist, es ist ein energetisch sehr effizientes Stadtquartier, es liegt nochmal 30% über den gesetzlichen Standard, aber man sieht es eben nicht unbedingt an oder man sieht es den Gebäuden nicht unbedingt an. Was ich damit meine, ist, die Photovoltaikelemente, die Windräder fallen nicht unbedingt sofort ins Auge. Stattdessen stehen eher Natur und Landschaft im Vordergrund gestalterisch. Es geht um eine sehr sorgfältige Gestaltung des Außenraums, einfach eine sehr starke Präsenz von Grün und die ja auch dann wiederum eine Idee von Ökologie vermitteln kann. Wir hoffen jetzt nun, dass die Balance zwischen Vielfalt und Einheit gelingt, worum es uns ging. Die Balance zwischen Individualität, der Möglichkeit des Rückzugs innerhalb eben der Gemeinschaft und der großen urbanen Dichte. Wir hoffen, dass ein lebendiges Quartier entsteht mit ganz unterschiedlichen Programmen für die unterschiedlichsten Menschen. Dass ein Stück Stadt entsteht, was die bestehende Stadt weiterbaut, aber eben gleichzeitig auch viele neue Angebote schafft. Und auch überraschende Momente schafft, wie hier im Inneren des Hofes, die das Wohnen in der Stadt attraktiv machen. Vielen Dank und schöne Ferien.